Einer der wahrscheinlich schönen Momente in unserem Leben ist sowas wie Annahme. Das sind Momente, wo man so angenommen wird, wie man halt ist, ohne Wenn und Aber. Momente, die einem gut tun, freundlich gesinnte Begegnungen mit anderen Menschen. Stell dir vor, du machst einen Witz und alle lachen. Oder nach deinem Rat wird gern gehört, du wirst gefragt, du bist überall hoch im Kurs, du wirst überall eingeladen, du bist überall gern gesehen. Du bewirbst dich auf eine gute Stelle in Uni oder ein guter Arbeitgeber und zu deiner Überraschung, du kriegst diese Stelle. Oder du suchst nach einer Wohnung in so einer Großstadt wie Köln und du kriegst diese Wohnung. Du machst einen Heiratsantrag und du bekommst sofort ein deutliches Ja. Das sind schöne Momente. Momente, die jeder von uns auf eine oder andere Weise schon erlebt hat. Doch da gibt es auch andere Erfahrungen, Erfahrungen negativer Art, nämlich die Ablehnung. Es gehört ebenso zu menschlichen Erfahrungen dazu, und in Psychologie spricht man heute von Frustrationstoleranz. Es muss auch gelernt werden, nicht nur bei Kindern, sondern bei uns Erwachsenen. Stell dir vor, du kassierst eine Absage nach der anderen, weil die Firma sich für einen besseren entschieden hat. Derjenige, der viel qualifizierter ist als du. Oder ein guter Bekannter von dir heiratet und alle werden eingeladen, alle, nur du nicht. Du bist seit Monaten mit jemandem zusammen und alles läuft gut auf eine Ehe hin, bis er oder sie Schluss macht. Du machst eine Präsentation in der Schule und vergisst plötzlich deinen Text. Du bist schwarz vor Augen und alle lachen. Du stellst ein Projekt auf der Arbeit vor, worauf du dir monatelang dich vorbereitet hast. Du hast dir Mühe gegeben, doch der Vorstand nimmt keine Notiz davon. Es interessiert niemanden. Du tust alles für deine Frau, deinen Mann, Kinder oder auch Eltern und du erntest nur noch Kritik. Ablehnung kann richtig bitter und schmerzhaft sein. Es kann richtig unerträglich erscheinen. Wahrscheinlich kennt das jeder von uns. Ablehnung und Annahme liegen im Leben so oft beieinander. Und so ist das auch hier im ersten Buch Mose, Kapitel 4, Verse 1 bis 10. Ablehnung und Annahme Gottes, das ist, worum es heute geht. Und ich frage mich hier an dieser Stelle, gibt es irgendetwas, was besser ist, schöner ist als die Annahme Gottes? Und gleichzeitig gibt es etwas, was schrecklicher ist als die Ablehnung Gottes. Darum soll es heute gehen. Lass uns dazu 1. Mose Kapitel 4, Verse 1 bis 10 lesen. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geräumter Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lautet die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst aber über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Höre, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von den Erdboden. Die Geschichte von Kain und Abel, wenn man sie so liest, wirft einige Fragen auf. Zum Beispiel, was waren diese Gründe für die Annahme und Ablehnung Gottes? Welchen Unterschied haben die Opfer von Kain und Abel in sich? Und ist da dieser Gott noch gerecht und fair? Ist das dieser Gott, von dem wir ausgehen, Gott ohne Ansehen der Person? Wie soll man Gottes Reden verstehen im Leben von Kain? Und was können wir heute für uns mitnehmen? Was können wir lernen von Kain und Abel? Zunächst mal beginnt alles in der ersten Familie ganz hoffnungsvoll. Der Erstgeborene von Eva heißt Kain. Sein Name bedeutet Erwerb, Besitz, Gewinnung, Errungenschaft. Und es ist ganz offensichtlich, dass die Eltern ganz stolz auf ihren Jungen waren. Erstgeborene, erstes Kind ist immer was Besonderes, was Einmaliges, Unvergessliches. Kannst du dich daran erinnern, als dein erstes zur Welt kam? Sowas vergisst man nicht. Nicht zu vergessen, es handelt sich hier in der ersten Geburt, ersten Geburt in der Weltgeschichte überhaupt. Voll des Stolzes sagte die Mutter bei der Geburt, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Wer hätte es damals noch gedacht, dass aus Kain ein eiskalter Mörder wird? Keiner dachte nur annähernd daran. Man heiratet in der Regel und denkt an die gute Zukunft. Man denkt nicht an die Scheidung oder ähnliches, gescheiterte Beziehung. Wenn man Kinder kriegt, denkt man an Erfolg, an gute Zukunft. Keine Mutter denkt an einen Mörder, an einen Drogenabhängigen, Kinderschändler oder ähnliches. Wenn du ein Baby in deine Hand hältst, gehst du vom Besten aus. Du versuchst, das Beste draus zu machen und du blickst ganz hoffnungsvoll in die Zukunft. Doch die Sünde ist schon in jedem Baby drin. Nur Gott allein weiß, wo die Reise hingeht. Die meisten Menschen haben in der Regel nicht vor, schlecht zu werden, Straftaten zu begehen, kriminell zu werden, drogenabhängig zu werden. Es ist ein Prozess. Man wird von niederreißenden Flut der Sünde mit und fortgerissen. Und leider merkt man das erst viel, viel später. Man unterschätzt Macht der Sünde ganz. Ein bisschen Spaß muss sein. Man spielt mit der Sünde, man verharmlost sie, bis sie viel Übles anrichtet. Bis man merkt, man hat die Kontrolle gar nicht mehr über sie, sondern die über dich. Voll und ganz. Doch da war auch der zweite Sohn, Abel. Als Abel geboren wurde, war die Stimmung weniger euphorisch. Das besagt schon sein Name Abel, was so viel bedeutet wie Nichtigkeit, Hauch. Wie man sieht, Geburt ist zur Routine geworden. Noch ein Kind ist da, Alltag. Doch so richtig nach Freude klingt dieser Name Abel nicht. Stell dir vor, du heißt so. Nichtigkeit, nichts. Man kann auch sagen, niemand. Ich frage mich, was muss sich Abel dabei gefühlt haben? Es ist schrecklich, wenn die Eltern ihr Kind unterschätzen, gering achten und nicht wertschätzen. Doch womöglich, gerade diese Tatsache führte Abel zu Gott und zu rechtem Verständnis von ihm. Es ist häufig in unserem Leben so, dass unsere Not uns zu Gott bringt. So war das auch bei Abel. Das macht sich gerade bei Opfergabe bemerkbar. In Vers 3 lesen wir von Opfergabe wahrscheinlich aller ersten dieser Art. Wohlgemerkt, vor dem Sündenfall war es überhaupt nicht nötig. Man begegnete Gott ganz frei, natürlich, ohne diese Hürden im Weg. Die Welt war damals noch völlig in Ordnung, harmonisch und ganz friedevoll. Alles änderte sich rasch und schnell nach dem Sündenfall. Die Beziehung zwischen Mensch und Gott war dauerhaft zerstört, für immer kaputt. Doch diese Sehnsucht in Menschen nach Gott blieb, nach seiner Nähe. Besser gesagt, es ist nicht diese Sehnsucht nach Gott selbst, sondern nach das, was er geben kann. Denn wir lesen in Römerbrief, Kapitel 3, Vers 11, und das ist bereits ein Zitat aus Altem Testament, wo uns gesagt wird, da ist keiner, der nach Gott fragt, nicht nur einer. Wonach man sucht, ist eher Gottes Gunst, seine Zuwendung, seine guten Gaben, das, was er für dich tun kann. Seit dem Sündenfall, gerade durch Opfergabe, durch Leistung, suchen Menschen nach dieser Zuwendung. Immer und immer wieder. Immer und überall und an jedem Ort. Selbst die entlegensten Ecken dieser Erde, wo die Menschen nicht schreiben und lesen können, weit weg von Zivilisation entfernt sind, sieht man das in Form vom Opferritual in aller Art. Man kann auch sagen, Opferrituale sind zu gewöhnlichen Tagesgeschäft geworden. So ganz mit leeren Händen will man vor Gott nicht erscheinen. Man will etwas tun, man will etwas leisten. Man will den Segen Gottes, man verlangt nach seiner Freundlichkeit und seiner Bewahrung. Man schreit danach. Und man hat gewisse Vorahnung, dass da etwas nicht stimmt, etwas nicht in Ordnung ist. Die Bibel nennt es Sünde, Schuld vor Gott. Die Bibel bezeichnet unsere Beziehung als vollkommen zerstört und kaputt. Da ist eine unüberwindbare Wand dazwischen, man kann auch sagen Feindschaft. Denn die Heiligkeit Gottes und Sündhaftigkeit von uns Menschen passt nicht zusammen. Und die Frage ist an dieser Stelle folgende: Womit versuchst du, Gott zu beeindrucken? Besser gesagt, zu kaufen, zu bestechen. Meistens sind das Dinge, auf die man stolz ist. Meistens sind das Dinge, worauf man sein Leben baut. Vielleicht ist das Karriere oder intakte Familie, religiöse Tätigkeiten aller Art, soziales und politisches Engagement, Pünktlichkeit, Ordnung, gewisse Werte, Fleiß. Jeder von uns hat im Grunde genommen diese Vorstellung von Gutmenschen, der es besser macht als alle anderen. Das, was eben mich als Person ausmacht, was mein Charakter ausmacht, worauf man stolz ist. Doch die Frage ist auch hier folgend: Gilt das auch vor Gott? Wird das Werk auch vor Gott bestehen, das, was ich hier tue? Wird es ihn besänftigen und zufriedenstellen können? Wird es am Ende ausreichen? Ich meine, jeder von uns geht vom Besten aus. So auch hier Kain und Abel. Der eine bringt von ersten Früchten des Feldes, das war der Kain. Der andere von den Erstlingen seiner Herde, das war der Abel. Doch wir lesen, der Herr sah nur das Opfer von Abel an, nicht von Kain. Ist das noch gerecht? Ist das noch fair? Wir müssen verstehen, dass Gott nicht derjenige ist, der uns Rechenschaft schuldig ist. Und seine Gerechtigkeit muss auch unseren Vorstellungen nicht entsprechen. Sondern unsere Vorstellung von Gerechtigkeit muss der Gottes entsprechen. Weil Gott Gott ist, hat er auch die Wahl zwischen Annahme und Ablehnung. Man muss schon auch Gott Gott sein lassen. Und wenn Gott auf eine Opfergabe freundlich blickt, während der andere abgelehnt wird, wird das schon seine guten Gründe haben. Lass uns schauen, was sind das für Gründe? Der Kain bringt Opfergabe von Früchten der Erde, die nach dem Sündenfall verflucht wurde. In 1. Mose Kapitel 3, Vers 17 lesen wir Folgendes dazu: So sei der Erdboden deinetwegen verflucht. So die Worte von Gott an Adam. Und das hätte kein besser wissen müssen. Schließlich war dieser Fluch ihm täglich vor Augen. Es war sein Tagesgeschäft. Mühseliger Ackerbau, Knochenjob. Doch Kain wollte um jeden Preis mit seiner Spitzenleistung Gott beeindrucken. Er wollte Gott auf seine Art und Weise begegnen. Er war überzeugt von sich und von seinem Fleiß, von seinen Tugenden. Er war der Ansicht, Gott wird schon an meinen Opfern nicht vorbeigehen können. Das geht nicht. Er bringt durch sein Opfer Folgendes zum Ausdruck. Also wenn schon jemanden gibt, der seine Gunst verdient hat, dann bin ich es, kein anderer. Immerhin, Gunst seiner Eltern hat er schon in der Tasche gehabt. Warum denn nicht Gottes Gunst? Kain merkt nicht, wie es um sein Herz steht. Seine Herzenshaltung ist ein Problem. Sein Stolz, seine Selbstgefälligkeit, Selbstgerechtigkeit stehen ihm buchstäblich im Weg. Er merkt es nicht. Kain hat eben nicht diese Ehrfurcht vor Gott. Er begegnet Gott ohne Reue, ohne Ehre und ohne Ahnung, wer Gott ist, wer er ist. Mittelpunkt seines Tuns war nicht Gott, sondern er selbst. Er und sein Tun, er und sein Ansehen, er und sein gutes Recht, sein Eifer, seine Mühe, das, was er sich eben erarbeitet hat. Das eben, worauf wir heute so stolz sind. Doch Gott beeindruckt das in keinerlei Weise. Er lehnt es ab. Wir machen immer wieder den Fehler, dass wir meinen, dass dieser Gott so menschlich ist wie wir. Aber Gott kann man nicht kaufen oder bestechen. Und das ist eben die Lektion. Abel dagegen begegnete Gott ganz frei mit Ehrfurcht und Anbetung. Mit Treue. Er bringt ein reines Tier und was Gott selbst geschaffen hat, das war wohl nicht gemerkt sein eigenes Werk, das, was er geschaffen hat, sondern das, was Gott geschaffen hat. Er hat verstanden, mit meiner eigenen Leistung werde ich vor diesem heiligen Gott nicht bestehen können. Ich werde dem nicht beeindrucken können. Schuld und Reue kommen zum Ausdruck, als er schuldloses Tier, Lamm, vor Gott schlachtet. Er vergisst unschuldiges Blut für seine Schuld vor Gott. Und das ist ohne Zweifel ein Ausdruck der Sühne, was wir hier sehen. Das ist ein Hinweis auf Evangelium im Alten Testament und zwar von Anfang an. Hinweis auf ein stellvertretendes Opfer eines Unschuldigen für Schuldigen. Und Abel wusste eben Bescheid, ich bin dieser Schuldige und ich brauche Vergebung. Und ich habe ein dickes Problem mit diesem Gott. Ich werde vor ihm nicht bestehen können. Seine Herzenshaltung war mehr als deutlich. Ich bin auch, Herr, deine nicht würdig, deine nicht wert. Nimm, o Herr, dieses makellose Opfer an, als Ausdruck meiner Reue und Sühne. Im Neuen Testament kann man Abel und Kain mit Zöllner und Pharisäer vergleichen, die beten gingen. Der Zöllner von Reue schlug sich in die Brust, schaute nur noch zu Boden und betete, Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Das ist Abel. Der Pharisäer dagegen war überzeugt von sich und seiner Spitzenleistung. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so wie die anderen bin, sondern besser. Wie oft vergleichen wir uns mit anderen? Das, was wir hier sehen, mit Beispiel Pharisäer, das ist exakt Kains Gesinnung. Und wie wir bereits gesehen haben, vor heiligen Gott kann man so nicht bestehen können. Grundvoraussetzung für Gottes Gnade ist immer von Herz kommende Reue und Verständnis, dass ich seiner nicht würdig bin. Römischer Hauptmann im Neuen Testament war diese Ansicht, dass er nicht würdig war, dass Jesus zu ihm nach Hause kommt. Johannes der Täufer war der Ansicht, dass er nicht würdig war, die Schuhriemen von Jesus zu lösen. Verlorener Sohn war der Überzeugung, dass er nicht wert war, Sohn des Vaters genannt zu werden. Petrus, als er erkannte, wer Jesus war, sagte nur: Geh weg von mir her, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist ohne Ausnahme, ohne Wenn und Aber, eine einzig richtige Herzenshaltung vor Gott. Alles andere wäre vor heiligen Gott, würde nicht bestehen. Es würde nicht angemessen und nicht angebracht sein. Alles beginnt mit deutlichen Kontrastunterschied und Verständnis, wer Gott ist und wer ich bin. Wo Gott ist und wo ich bin. Und das sind Anfänge des Glaubens und Wiedergeburt, wenn man das so will. In Hebräer 11, 4 lesen wir etwas von Kain und Abel, was die heute uns zu sagen haben. Hier lesen wir: Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Abel, der heute zu uns immer noch spricht. Gott redet heute durch Abel Folgendes: Man kann Gott nicht irgendwie begegnen und vor ihm bestehen. Es sei denn, für deine Schuld und Sünden ist bezahlt worden durch unschuldiges Blut eines Lammes. Ein klarer Hinweis auf Jesus Christus höchstpersönlich. Gott akzeptiert nur ein Opfer, und zwar ein vollkommenes Opfer. Opfer seines Sohnes. Auf ihm allein ruht sein Wohlgefallen und sonst niemanden. In Evangelium Johannes, Kapitel 3, Vers 36, lesen wir eine Aussage von Jesus Christus. Diese Aussage ist sehr radikal. Hier lesen wir: Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Annahme und Ablehnung liegen so oft beieinander. Auch hier im Neuen Testament. Gott ändert sich nicht. Er ist ein ernstnehmender Gott. Und nicht er ist auf uns oder unsere Entscheidung oder Bekehrung angewiesen, sondern wir sind auf Gott angewiesen und seine Vergebung, seine Barmherzigkeit, seine Güte. Er ist Gott. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Annahme und Ablehnung liegen so oft beieinander. Und oft meint man, Opfer dessen zu sein, statt zu erkennen, dass man schon längst der Täter selbst ist. Kain sah sich als unschuldiges Opfer an. Er war wütend auf Gott, auf Kain, auf die ganze Welt. Und Gott lehnt ihm ab. Kain dachte, Gott lehnt ihm ab. Und Kain merkt nicht, dass eigentlich derjenige ist, der diesen Gott schon längst in sein Herzen abgelehnt hat, abgeschrieben hat. Es ist zunehmend auch heute unser Problem. Schauen wir: Gott in seine Güte und Gnade begegnet den Kain trotz seiner falschen Herzenshaltung und versucht immer wieder, ihn anzusprechen, ihm zum Umkehr, zur Buße zu bewegen. In 1. Mose, Kapitel 4, Verse 6 bis 7 lesen wir, wie Gott auf diesen Kain zugeht und versucht noch, das Schlimmste zu verhindern. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lautet die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Das, was wir hier sehen, ist Fürsorge Gottes, obwohl wir sie gar nicht verdient haben. Gott geht den Kain nach. Ihm ist überhaupt nicht egal, wie es ihm geht. wie es um ihn steht. Er nimmt die Gedanken und Gefühle von Kain wahr. Gott achtet darauf, auch was heute in deinem Herzen ist. Er achtet darauf, was dich schmerzt, was dich bewegt, was dich bekümmert. Er achtet darauf, wo du bitter geworden bist. Gott kümmert sich um deine Herzensangelegenheiten. Er stellt diese unbequeme, aber heilsame Fragen auf. Er versucht immer wieder aufs Neue, dich von diesem falschen Weg abzubringen. Lassen wir uns etwas von ihm sagen? Diese leise, aber beharrliche Stimme Gottes geht jedem von uns nach. Was ist das für ein Gott, der uns hinterher geht, hinterher läuft? Wohlgemerkt, Gott weiß, wie die Geschichte mit Kain ausgeht. Aber er geht trotzdem auf ihn zu. Und er akzeptiert deine und meine Entscheidung. Und er spricht immer wieder dich und mich auf dasselbe an. Kain lässt sich von seinem bösen Weg dennoch nicht abbringen. Seine Selbstgerechtigkeit samt Selbstgefälligkeit stehen im buchstäblichen Weg. Er lässt es nicht locker. Er verhärtet sich in seinem Herzen. Er ist verbissen. Er ignoriert Gottes Reden komplett. Sein Herz ist voller Neid und Bitterkeit und letztendlich führt das zum Mord von seinem Bruder. Gott schaut zu. Gott schaut zu, wie die Sünde ihr Unwesen treibt und wie Kain seinen Bruder umbringt. Und gleichzeitig, er lässt es nie so stehen. Er geht auf den Kain zu und stellt ihm zur Rede. Gott wird jedem zur Rede stellen. Da geht keiner an ihm vorbei. Wohlgemerkt, seinerseits war Gott mehr als fair und nachsichtig. Auch nach solch einer schrecklichen Tat wie Mord geht Gott auf ihm zu. Doch stattdessen, statt ihm zu töten, auszuradieren, das, was Gott machen könnte, wir sehen, dass er auf ihm zugeht und zu ihm redet. Er ruft ihm zum Umkehr, zum Umdenken auf. Und Gott lässt Kain spüren, Folgen seiner Sünden. Kain muss durch die Gegend ziehen und mit Mühe und Not überleben und sich über Wasser halten. Und Kain denkt immer noch, das ist nicht fair. Das habe ich nicht verdient. Er ist festgefahren. So ist er heute auch ein trauriges Beispiel für uns von Selbstgerechtigkeit und Unbußfertigkeit und Skrupel. Abel weist dagegen auf Golgatha hin, einen Ort, wo Blut Jesu für deine und meine Schuld floss. Abel weist auf besseres Opfer hin, einziges, was vor Gott zählt und gilt. Grund für Gottes Annahme in sein Himmelreich. Ablehnung und Annahme Gottes, all das, und das ist das Wichtigste, was du heute für dich mitnehmen kannst, findet eigentlich nirgendwo anders statt als in deinen Herzen. Auf welche Seite stehst du heute? Kains oder Abels? Gottes Ablehnung und Annahme hängen von dieser eine Frage ab. Gottes Ablehnung und Annahme liegen so oft beieinander, so auch heute hier in diesem Raum, in deinem Herzen. Nimm Jesus heute an und du wirst gerettet. Nimm ihn als deinen persönlichen Retter, als deinen Herrn, als einzigste Möglichkeit vor ihm zu bestehen. Lebe davon, bau dein Leben darauf. Nach dem Gottesdienst bitten wir immer wieder diese Möglichkeit, zu ihm zu kommen, ihm anzunehmen. Und ich lade dich heute zu Jesus ein. Ich lade dich heute dazu ein, dass du Sünde erkennst und vor Kreuz bringst und bekennst. Und Gott kommt dir entgegen und er vergibt. Und er schaut freundlich auf dich und dein Leben dann an. Aufgrund nicht dessen, was du tust oder getan hast, oder tun könntest, sondern aufgrund dessen, was er am Kreuz getan hat. Das ist die einzigste Grundlage für unseren Glauben. Wenn du Jesus schon angenommen hast, so lautet die Frage, wo bin ich immer noch festgefahren wie Kain? Wo bin ich immer noch geneigt, von Gott Gegenleistung zu erwarten aufgrund meines Tuns? Was ist mein sicherer Boden und die Werke, die Gott beeindrucken sollen? Worauf und auf wen bin ich neidisch und warum? Wo bin ich bitter geworden? Was empfinde ich als ungerecht bei Gott? Wo genau ruft Gott mich heute zum Umkehr, zum Umdenken auf? Gott möge uns Kraft schenken, sich bewusst an Licht zu stellen und Licht zu wandeln. Amen.